Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. An der europäischen Außengrenze zu Belarus entsteht eine neue Flüchtlingskrise im Gebiet, im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen und Belarus und Litauen. Diese Krise wirft ein grelles Licht auf politisches Kalkül. In Minsk, in Belarus, aber auch in Warschau. Die Menschenrechte der Flüchtlinge, die in den Wäldern in diesem Grenzgebiet herumirren, kommen unter die Räder. Es sind 3.000, vielleicht 4.000 Personen. In Polen selbst gefährdet der autoritäre Kurs der neonationalkonservativen Regierung die Demokratie. Die EU ist gefordert. Das alles sind Themen, über die wir heute sprechen wollen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich begrüße sehr herzlich die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst-Cicic. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Cicic war in den letzten Tagen im Grenzgebiet. Sie haben eine Familie begleitet, einen syrischen Staatsbürger, der seine Eltern gesucht hat. Das ist berichtet worden in vielen Medien in Österreich. Wie ist da der Stand? Sind diese Eltern gefunden? Und was war Ihr wichtigster Eindruck?
Die Eltern sind noch immer verschollen. Der Vater wurde, wie viele von den Menschen dort, zum zigsten Mal gepushbackt. Polen hat das ja bekanntlich legalisiert, auch wenn es völkerrechtswidrig ist. Die Mutter hat, nachdem sie sich das Bein verrenkt hat und nicht mehr gehen konnte und dort kollabiert ist, wurde sie mit 4 anderen Frauen ins Krankenhaus gebracht. Es gibt dort in der Gegend ein Krankenhaus, wo die Flüchtlinge, die wirklich nicht mehr gehen können, die total zermürbt sind oder halb am Verhungern dorthin kommen. Diese werden aber nur akut verhandelt und dann wieder weggeschickt. Und wir waren vor diesem Krankenhaus und haben versucht, irgendwie dieser Mutter zu helfen, dass sie in ein Erstaufnahmezentrum kommt oder dass sie einen Asylantrag stellen kann, dass sie hier eine Anwältin sozusagen zur Seite stellen könnte. All das war nicht möglich. Die Grenzpolizei hat sie wieder auf die andere Seite, das heißt in diese Sicherheitszone gebracht, und sie ist bis heute verschollen. Das heißt, der junge Sohn, der in Österreich lebt, einen positiven Asylstatus hier bekommen hat, damals als Minderjähriger nach Österreich gekommen, hat dort seit Wochen aus, hatte zum Teil Kontakt zu den Eltern, kann aber sozusagen nicht in die Wälder rein und sie können nicht raus. Und das ist nur einer von Dutzenden tragischen Fällen, die ich erlebt habe während dieser Tage.
Die polnische Regierung sagt, das ist so etwas wie eine Invasion. Wird auch unterstützt von der EU in dieser sehr harten Wortwahl. Was war Ihr Eindruck dort?
Mir macht diese Kriegsrhetorik ehrlich gesagt Angst. Die Soldaten in Polen werden wirklich eingeschworen mit einer sehr martialischen Sprache. Man spricht hier von heiligen Grenzen, an denen schon früher historisch gesehen viel Blut vergossen worden ist. Der Morawiecki, der Präsident, sagt, wir werden diese Grenzen mit allen Mitteln verteidigen. Fakt ist aber, Polen hat diese humanitäre Katastrophe selbst mit zu verantworten. Das hat sich ja schon lange abgezeichnet. Seit dem Sommer gibt es diese Flüge. Wir wissen von denen, dass Lukaschenko das entsprechend vorbereitet hat, die Rückendeckung von Putin hat, von Erdogan und Co. Und Polen hat hier einfach lange zugesehen, wo es noch hunderte Menschen waren. Jetzt sind es Tausende. Und Menschen sind keine Waffe. Flüchtlinge sind keine Krise, sondern noch immer Menschen. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, weil wir akut dort wirklich humanitäre Hilfe zulassen müssen zu diesen Menschen. Die haben dort seit Wochen ohne Nahrung, ohne Wasser aus. Es gibt gibt viele Frauen, Kleinkinder. Ich habe Berichte gehört von Frauen, die dort in den Wäldern ihre Kinder verloren haben, also Schwangerschaften verloren haben. Das ist ein Sumpfgebiet, das heißt, wenn man dort versucht durchzugehen, bricht man sich die Beine, man wird geschlagen von den belarussischen Soldaten, genauso wie von der polnischen Polizei. Das ist schlicht ein skandalöser Zustand auf europäischem Boden.
Eine dramatische humanitäre Situation. Zugeschaltet ist uns aus Brüssel der Europaabgeordnete Andreas Schieder. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schieder vertritt die SPÖ im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments. In der Redaktion hier am Tisch begrüße ich EU-Expertin Eva Nowotny. Guten Tag.
Guten Tag.
Eva Nowotny war im österreichischen Außenministerium viele Jahre für die EU-Agenda zuständig. Und ebenfalls hier aus der Falter-Redaktion Nina Horacek. Hallo.
Hallo.
Nina Horacek ist Teil eines europäischen Netzwerkes, das sich mit der Auseinandersetzung von Rechtspopulismus und rechtspopulistischen Strömungen auf europäischer Ebene auseinandersetzt. Ich habe vor dieser Sendung in Warschau mit Bartosz Wieliński gesprochen, dem stellvertretenden Chefredakteur der großen liberalen Tageszeitung in Polen, Gazeta Wyborcza, und habe ihn um seine politische Einschätzung der Situation gebeten.
Ja, also die Regierung redet von einer Krieg und Invasion. Die Opposition zeigt da die Schwäche der Politik der Regierung. Erstens, das war keine Überraschung. Die Lukaschenko vorbereitete diese Aktion seit Mai, seit die Sanktionen, die gegen Belavia nach dieser Entführung von Journalisten Protasiewicz angeführt wurden. Die Vorbereitungen von der belarussischen Seite waren sichtbar. Die Polen hat gar nichts getan, ja, um sich vorzubereiten. Man konnte die Sperren einzureichen, Personal aufstocken und so weiter, nichts wurde getan. Das ist die erste Argument. Zweite Sache, die EU ist nicht da. EU hat eine eigene Grenzschutzbehörde, die heißt Frontex. Die könnte materielle und personelle Hilfe leisten. Aber die polnische Regierung hat bisher den Frontex nicht um Hilfe geboten, ja. Es geht nicht um die Personal aufzustocken. Polen hat genug Grenzschützer. Aber es geht um internationale Präsenz an der Grenze, um Lukaschenko zu zeigen, dass es kein Streit zwischen Polen und Belarus, sondern ein Problem zwischen Belarus und die ganze Europäische Union. Ja, das will Polen auch nicht. Das ist ein Hybridkrieg. Man braucht NATO. Polen ist Mitglied der NATO, man braucht eine NATO-Präsenz auch hier im Gebiet. Auch nichts wurde getan, um NATO, die Vereinigten Staaten, zu involvieren. Also polnische Regierung will das selbst, das Krise zu beherrschen, schafft das aber nicht und lehnt irgendwelche Angebote von Nachbarn, von Partnern aus der Union und NATO ab.
Das
ist die Linie der Opposition.
Der Rahmen der Situation ist der Clinch, den es zurzeit gibt zwischen der Regierung in Warschau und der Europäischen Union um den Rechtsstaat, um die Unabhängigkeit der Justiz. Da gibt es Strafzahlungen, die 1,5 Millionen Euro am Tag, ziemlich viel. Bartosz, droht da eine Dynamik zu entstehen, die schon zu einem Austritt Polens aus der Europäischen Union führen könnte?
Ja, ich gehe davon aus, dass Polen schon teilweise außerhalb der Union ist, weil die Polen hat das Primat der EU-Recht abgelehnt. Wir haben ein Urteil der unseren Verfassungsgerichtshof, der ein Instrument, Teil des Parteiapparates ist leider. Also unser Verfassungsgericht ist kein unabhängiges Gericht. Und laut der Parteibefehl hat der Verfassungsgericht ein Urteil gegeben, laut deren EU-Recht hat kein Prima über polnische Recht und Teil der europäischen Vertrag.
Aber ist noch Polen ist jetzt natürlich noch EU-Mitglied, ist nach wie vor EU-Mitglied.
Ja, ist formal immer Mitglied, aber mit diesem Urteil hat er das gemeinsame Rechtsraum der EU verlassen. Und die EU, das EU bedeutet nicht nur Strukturfonds, Europäische Parlament und Institutionen. EU ist ein Rechtsgebiet, ein Gebiet, wo gemeinsames Recht gilt. Und wenn Polen behauptet, dass Teil dieses Rechtes verfassungswidrig ist, bedeutet, dass Polen draußen ist. Ja, jetzt erwartet man nächste Schritte. Vielleicht die werden nicht kommen, in absehbarer Zukunft. Aber der Kaczynski macht alles, um wie in Großbritannien einfach die EU dem Polen schlecht zu reden. Also die EU ist laut der Propaganda der bösen öffentlichen Medien schuldig für alles, was böse ist. Ja? Alles, was böse in Europa passiert, ist es Schuld der Union oder Schuld Deutschlands. Ja? Das gleiche in Polen wird man vielleicht bald versuchen zu erklären, dass diese Krise mit Belarus auch Schuld der Union ist. Also man versucht da diese sehr positive Anstellung der polnischen Bevölkerung gegenüber die Union umkrempeln, umkehren, ja, wie das in Großbritannien stattgefunden hat. Und einer der lauter Peace-Politiker hat vor einer Woche schon angekündigt, das Jahr 2027 wird ein guter Termin für ein Austrittsreferendum.
Also es ist eine Situation, die auf eine weitere Verschärfung dieses Clash, dieses Zusammenstoßes zutreibt. Bartosz, vielen Dank nach Warschau.
Danke.
Andreas Schieder, kommen wir zurück zur Flüchtlingskrise. Jetzt die Europäische Union unterstützt die polnische Führung, kritisiert Belarus scharf, aber unterstützt damit auch dieses militarisierte Vorgehen der polnischen Führung im Grenzgebiet. Warum lässt man sich darauf ein?
Ja, ich halte alle Fragen, die Polen betreffen, eigentlich zusammenfassend auch die Hotspots für die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union darstellen. Und die Flüchtlingsfrage ist genau so eine. Eigentlich ist das gesamte Problem relativ leicht bewältigbar, wenn die ganze Europäische Union gemeinsam das einfach bewältigt. Sprich, wenn wir endlich in der Migrationspolitik auch einen europäischen Ansatz hätten, der von der Hilfe vor Ort über eine gemeinsame Abwicklung der Asylverfahren bis zur Aufteilung auf mehrere Mitgliedstaaten reichen würde. Leider ist Polen, genauso wie auch Österreich, eines der Länder, die genau solche eine Einigung blockieren und jetzt eigentlich wenn man so will, in der geschaffenen Blockade festsitzen. Und das ist natürlich die normale politische, schrecklich politische, falsch politische Taktik von Rechtspopulisten, nämlich schwache Leute, wie zum Beispiel Flüchtlinge, als ihren Spielball herzunehmen. Und das macht Lukaschenka genauso wie Morawiecki. Also auf beiden Seiten der Grenzen sind eigentlich die Flüchtlinge nur Spielball für ein fürchterliches politisches Spiel.
Ivan Novotny, wenn man die Situation in Griechenland sich anschaut, wenn man sich die Situation in der Ägäis anschaut und jetzt Belarus, verabschiedet sich die Europäische Union da von Menschenrechten im Grenzschutz?
Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass sich die Europäische Union von den Menschenrechten verabschiedet, aber dass natürlich die Menschenrechte in einer so dramatischen Situation unter Umständen auf der Strecke bleiben, das erleben wir jetzt im Moment jeden Tag, nicht? Und wir haben es in einer Situation zu tun, in der ein machtbesessener Autokrat die dramatische Situation von Flüchtlingen einsetzt als Waffe in einer Auseinandersetzung mit der Europäischen Union. Und das macht die Situation so schwierig. Und dazu kommt auf der anderen Seite eine nationalpopulistisch orientierte Regierung, der jedes Mittel recht ist, um sozusagen diese dramatische Situation noch zu einer Schwächung der Europäischen Union in ihrem eigenen Programm einzusetzen. Und das ist eine Situation, in der wirklich die Europäische Union gefordert wäre, meiner Meinung nach viel entschlossener aufzutreten. Denn wir haben die Situation, dass Frontex hat, es ist ja fast eine Ironie der Geschichte, hat das Hauptquartier in Warschau, ja? Die sind vor Ort, ja, um dann zuzusehen, wie sich diese Situation auf eine so dramatische Art und Weise zuspitzt, das ist also kein rummes Blatt für die Europäische Union, das muss man schon deutlich sagen. Aber ich würde sagen, eine Verabschiedung von den Menschenrechten, eine Gefährdung der Menschenrechte ist sicherlich im Moment gegeben. Verabschiedung geht mir etwas zu weit.
Früher gesagt, okay, es ist die Diskussion, gehen wir in Richtung Festung Europa oder nicht? Aber wenn man sich das anschaut, diese Militarisierung der Grenzen, Ist das nicht de facto die Weichenstellung? Ja, Festung Europa ist das, was die Regierungen tun.
Also ich würde nicht von Weichenstellungen reden, sondern dann, wenn man nach Kroatien schaut, wenn man nach Griechenland schaut, wie dort Europa mit Geflüchteten umgeht, dann haben wir diese Festung schon längst. Also ich glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter. Und jetzt dieser Konflikt, dieser Grenzkonflikt zwischen Belarus und Polen ist natürlich nochmal eine ganz starke Eskalation. Und man hat eben auf beiden Seiten sehr problematische Figuren. Man hat in Belarus einen Machthaber, Lukaschenko, der gezielt gegen die EU vorgeht. Und man hat aber auf der anderen Seite des Grenzzauns auch eine Partei an der Macht, die gezielt und nicht seit gestern die europäischen Werte eigentlich mit Füßen tritt. Und wo ich das Gefühl habe, man lässt sich als EU sehr, sehr viel gefallen. Und da geht es jetzt nicht nur um Geflüchtete, da geht es um eine unabhängige Justiz, die von der PiS-Regierung eigentlich zerstört wird. Es geht um Frauenrechte, die massiv beschränkt werden. Es geht um Medien, die von der Regierung kontrolliert werden sollen. Das sind alles Sachen, die mit meiner Vorstellung der Europäischen Union nicht vereinbar sind. Aber muss auch sagen, ich sehe auch wenig Interesse auf beiden Seiten dieses Konflikts, eine Lösung zu finden. Weil gerade auch Polen braucht einen Feind von außen. Also die PiS-Regierung hat selber sehr viele Skandale am Hals. Und was ist da besser für solche Populisten, als zu sagen, schaut da raus, an der Grenze steht der Feind und der ist unser Problem. Und genau das passiert jetzt.
Frau Abgeordnete, was könnte die Europäische Union tun, um zu signalisieren, schon Solidarität mit Polen in einer Krisensituation, aber gleichzeitig auch Solidarität mit den Flüchtlingen dort, mit den Menschen dort, die in den Wäldern sind und die sterben, vom Tod bedroht sind, von Militärs auf beiden Seiten bedroht sind, endlich eine schlimme Situation. Was könnte Europa da ganz konkret jetzt tun?
Vielleicht hat sich Europa noch nicht endgültig von Menschenrechten verabschiedet, aber tatsächlich finden dort enorme Menschenrechtsbrüche statt, gerade im Moment. Und was kurzfristig und akut passieren muss, ist diese humanitäre Hilfe zulassen, Pressefreiheit herstellen und internationale Beobachtung vor allem auch dort möglich machen. Weil jetzt im Moment in dieser Ausnahmezone passiert alles außerhalb der Öffentlichkeit. Wir wissen nicht genau, was dort passiert, die Berichte aber, die wir kennen, die sind schlicht haarsträubend. Die Europäische Union hat genauso wie Polen aus meiner Sicht zu spät reagiert. Erst kürzlich war ein hoher deutscher Vertreter dort, hat sich mit den Repräsentanten der PiS getroffen, hat alles gesagt, hat gemeint, alles in bester Ordnung, Polen schafft das alleine. Und Polen sagt auch bis heute, wir schaffen das, während eben Frontex in Warschau sitzt und die Europäische Union darauf wartet, dass Polen hier sozusagen um diese Hilfe ansucht. Was können wir tun? Vor allem gemeinsam auftreten. Genau diese Uneinigkeit, was die Aufnahme von Schutzsuchenden in Europa anbelangt, ist ja unsere große Achillesferse und das nicht erst seit dieser Krise, sondern schon die letzten Jahre. Und jetzt wäre genau der Moment, das zu durchbrechen und hier eine gemeinsame Linie zu finden. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir auf europäischer Ebene überlegen müssen, ob wir nicht nur einen Krisenstab brauchen, wir so und so, aber ob wir nicht auch einen Krisenmechanismus implementieren müssen, nämlich wenn Mitgliedstaaten von selber sich eben verwehren, hier am gemeinsamen Verhandlungstisch zu sitzen, man einfach sagt, da muss eben die Grundschutzagentur beispielsweise eingreifen, Frontex eingreifen, Europol eingreifen oder die Europäische Asylagentur tätig werden.
Andreas Schieder, in der Flüchtlingskrise 2015 ist es um viel mehr Menschen gegangen als jetzt, das sind ein paar Tausend. Und damals hat die deutsche Kanzlerin Merkel gesagt, wir schaffen das und die Menschen wurden aufgenommen in Deutschland. Ungarn wurde geholfen, Österreich wurde geholfen. Dadurch ist jetzt nicht eine Situation, wo die Europäische Union sagen müsste, ja, wir nehmen diese 3.000, 4.000 Leute dort in den Wäldern auf und entschärfen dadurch die Krise.
Absolut. Ich denke mal, es sind da zwei wesentliche Aspekte in Ihrer Frage. Einerseits, die Kanzlerin Merkel hat ja recht gehabt mit dem, wir schaffen das. Es hat ja den wesentlich größeren Ansturm damals Europa insgesamt relativ gut bewältigt, mittelfristig. Und daher wäre es jetzt auch eine Möglichkeit. Nur da fehlt eine Voraussetzung, nämlich, dass Polen auch bereit ist anzuerkennen, natürlich, dass sie dann auch mit den Nachbarstaaten oder anderen europäischen Staaten über Unterstützung reden müssen, weil genau wie die Kollegin aus dem Nationalrat der gerade gesagt hat, Polen spielt ja genau bewusst damit in dem Motto, wir brauchen gar keine Hilfe, wir können das doch alleine machen. Und das ist eben diese schreckliche Situation, dass man eigentlich irgendwie den Eindruck auch bekommt, Polen ist gar nicht so unglücklich oder die polnische Regierung über die Situation, weil es von den anderen Fragen, nämlich dem Zerstören des Rechtsstaats, ein Jahr lang haben wir de facto ein Abtreibungsverbot schon in Polen. Polen hat einen ganz starken Auseinandersetzung mit der Europäischen Union zu bewältigen, weil sie jetzt doch vom EuGH zu den Strafzahlungen verurteilt worden sind. Also es gibt ja viele Fragen in Polen, die offen sind und offensichtlich ist dieses Migrationsthema jetzt eines, das benutzt wird, um von all dem abzulenken, anstatt es einfach pragmatisch und menschlich zu lösen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ivan Novotny, in der Frage der Unabhängigkeit der Justiz ist der Europäische Gerichtshof sehr hart. Es gibt diese Strafzahlungen. Ist nicht die Gefahr, dass man da nationalistische Reflexe, patriotische Reflexe auslöst in Polen und es der polnischen nationalistischen Regierung erleichtert zu sagen, alle anderen wollen uns ja nicht und die strafen uns. Ist das nicht gefährlich, einen harten Kurs jetzt auch gegenüber Polen zu verlangen, aus all diesen Gründen, die hier genannt wurden, weil das die polnische Regierung nicht ausnützen kann?
Die polnische Regierung wird das sicherlich ausnützen, aber der nationalistisch-populistische Kurs ist ja der Kurs dieser Regierung, nicht? Und mit den Maßnahmen stützen wir und stärken wir natürlich auch die pro-europäische Bevölkerung, die es ja in Polen gibt und die an und für sich sehr stark ist. Das wissen wir aus allen Umfragen, auch von Eurobarometer, dass das eine der Bevölkerungen ist, die am stärksten pro-europäisch gesinnt ist von allen europäischen Mitgliedstaaten. Das heißt also, die haben ja auch das Recht, von der Europäischen Union sozusagen gestützt zu werden. Die Grundfrage, und die hast du in deiner Frage auch angeschnitten, die Europäische Union ist ein Rechtsgebäude und es ist völlig unmöglich, dass ein Mitgliedstaat sagt, ich nehme dieses Recht, also diese Rechtsordnung nicht mehr zur Kenntnis. Damit stellt man sich außerhalb des gemeinsamen Gefüges. Und das geht in alle Bereiche hinein. Das berührt den Binnenmarkt, das berührt die Freizügigkeiten, das berührt alles. Und es ist vielleicht auch noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, dass das ja eben Gemeinschaftsrecht ist. Und da betone ich wirklich das Wort Gemeinschaft, ja. Denn nichts, was in der Europäischen Union passiert, passiert ja sozusagen aus einer autokratischen Verordnung. Es ist ja alles gemeinschaftlich festgelegt und erarbeitet und gemeinschaftlich beschlossen. Und die Sanktionszahlungen, die ja jetzt massiv sind und 1 Million Euro pro Tag, die also offensichtlich jetzt abgezogen wird von den Hilfsgeldern für Polen, die reserviert sind, das ist natürlich schon eine ordentliche Summe und wird auch Polen sicherlich treffen. Aber das ist eine Maßnahme, um Polen zu sagen, so geht's nicht.
Das ist eine Situation, die mit Polen besteht, eine Konfliktsituation. Aber Nina Horacek, ganz ähnlich mit Ungarn, ganz ähnlich in der Zwischenzeit mit Slowenien. Auf der Ebene der Öffentlichkeit, der Medien, ist es überhaupt möglich, in diesen Staaten durchzukommen mit der Botschaft, wir haben zwar was gegen die rechtsnationalistischen Regierungen, aber haben nichts gegen die Völker und wollen die dabei haben? Oder ist es nicht so, dass die Medienkontrolle da schon so groß ist, dass man in Wirklichkeit all die Probleme, die wir jetzt im Zusammenhang mit Polen jetzt besprechen, bereits in einem Block von mehreren Staaten haben in Europa?
Ich glaube, dass man da schon noch differenzieren muss. Also natürlich gibt es sowohl in Slowenien als auch in Polen als auch in Ungarn massives Bemühen, die Medien zu kontrollieren von den jeweiligen Regierungen. Die Medienmärkte sind aber doch etwas unterschiedlich. Also Ungarn, würde ich sagen, ist Viktor Orbán da sehr, sehr weit vorangekommen, auch mit Hilfe diverser Oligarchen in seinem Umfeld, die einfach Medien aufgekauft haben. Also in Ungarn ist das Problem, es gibt natürlich noch vereinzelt unabhängige Medien, mit denen arbeitet auch der Falter zusammen. Da ist aber das Problem, dass die einfach die Reichweite nicht mehr haben. Es ist sehr schwer durchkommen. Also das ist halt schwieriger als Journalistin oder Journalist, du deckst einen Skandal auf, aber es berichtet kein anderer drüber, dann kannst du aufdecken, was du magst, das liest eine Minderheit und vorbei ist es. In Polen ist es noch so, dass auch ausländische Medienhäuser immer noch dort sind, auch ein Fernsehsender, der aus den USA kommt. Da gibt es noch ein bisschen mehr. Gleichzeitig versucht die PiS natürlich auch zu beeinflussen, was geht. Dort ist oft die Masche, die wir auch in Slowenien sehen, dass Journalistinnen und Journalisten, die kritisch berichten, auf der rechtlichen Ebene gestoppt werden. Dass einfach versucht wird, mit Klagen einzuschüchtern. Ich weiß es bei der Gazeta Wyborcza, die haben wahnsinnig viele Klagen von PiS-Politikern gegen sie laufen. Die gewinnen, also die Zeitung gewinnt zwar so gut wie alles, aber es lähmt einfach. Und das Ziel ist natürlich jetzt vor allem, dass man sich als Journalist oder Journalist denkt, wenn ich das jetzt schreibe, dann habe ich wieder eine Klage, es gibt wieder Probleme, schreibe ich es vielleicht nicht. Das ist Gott sei Dank in Polen bei der Gazeta Wyborcza bis jetzt nicht passiert. Die sind sehr mutig, aber es ist einfach braucht viel mehr Engagement und ist einfach ein mühsamer Kampf.
Frau Abgeordnete, halten sich die europäischen Politiker nicht viel zu sehr zurück? Also müssten nicht in der jetzigen Situation EU-Abgeordnete, Regierungschefs nach Polen fahren und dort die Position vertreten, Europas dort vertreten, in einer offensiven Weise. Natürlich genauso bei Ungarn und anderen Staaten. Aber in Polen ist jetzt die Botschaft, ja, Solidarität mit der Regierung gegenüber Weißrussland, in Belarus, okay, aber das reicht doch nicht. Halten sich die europäischen Politiker, Spitzenpolitiker zu sehr zurück?
Natürlich halten sie sich zu sehr zurück. Und ich möchte wirklich betonen, dass Polen hier zum Sekundärerpresser wird. Lukaschenko erpresst uns aufgrund der Sanktionen und Polen macht mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, alle bekunden jetzt die Solidarität mit Polen und vergessen aber gleichzeitig, dass die PiS-Regierung für genau diese Katastrophe nicht nur zuständig ist, sondern diese Katastrophe auch noch verschärft und hier eben, wie Sie richtig auch gesagt haben, auch noch mit antieuropäischen Tendenzen wirkliche Propaganda betreibt. Natürlich gibt es noch die paar freien Medien, aber die meiste Bevölkerung schaut natürlich die Öffentlich-Rechtlichen und die sind vollkommen von dieser PiS-Propaganda, von den Fake News, die dort verbreitet werden, durchseucht, wenn ich das so sagen darf, weil es ist wirklich erschreckend, was da behauptet wird, wie die Fakten verdreht werden, wie eben schutzsuchende Menschen wirklich als Waffen, als Angreifer dargestellt werden, als wären das Panzer. Und man nimmt die europäische Hilfe nicht an und gleichzeitig sagt man aber in Richtung Europa, ihr könntet uns gar nicht helfen, weil ihr seid handlungsunfähig. Das heißt, man spielt hier ein doppeltes Spiel mit den betroffenen Menschen zum einen und mit der Europäischen Union auf der anderen Seite. Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass Polen nicht ganz sozusagen ganz irgendwie im Sinne der PiS lebt und denkt. Also die PiS ist eine Partei, die regiert, aber es gibt eine Zivilgesellschaft, eine sehr starke. Es gibt viele Proteste, es gibt viele Menschen, die sich wehren gegen diese Vereinnahmung. Es gibt viele Helfende, die dort vor Ort an der Grenze gerade versuchen.
Es gibt viel mehr pro-europäische Politiker, als das in Großbritannien war vor Brexit. Herr Schieder, wie die Brexit-Diskussion war, hat Jean-Claude Juncker entschieden, okay, er lässt das eine britische Diskussion sein, ist nicht nach Großbritannien gefahren. Auch die anderen Spitzenpolitiker sind nicht nach Großbritannien gefahren. Macht man jetzt nicht genau den gleichen Fehler mit Polen?
Ich möchte Ihre Frage so beantworten. Ich glaube, es ist jedenfalls richtig und wichtig, dass auch europäische Spitzenpolitiker nach Polen fahren, so wie überall anders hin und dort aber auch Tachles reden. Nämlich genau klar machen, worum es geht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es geht da nicht, einen Kniefall zu machen oder quasi einzugehen vor Ort, sondern man muss ganz in aller Härte klar machen, worum es geht. Nämlich, es geht um europäische gemeinsame Rechte. Es geht um den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz, es geht um Frauenrechte, es geht um die Medienfreiheit, es geht um den Kampf gegen Korruption in vielfacher Hinsicht. Und die Sprache, die jetzt gesprochen wird von Europa, ist ja auch härter geworden und eindeutiger geworden. Nämlich der Europäische Gerichtshof hat eben entschieden, diese 1 Million Strafe.
Das Europäische Parlament möchte sogar einen noch härteren Kurs. Ist das sinnvoll?
Ja, also zum Beispiel die bisher Nicht-Auszahlung der Wiederaufbaugelder, ich glaube, es sind 36 Milliarden Euro, ist auch so ein Punkt. Und weil immer zuerst auch gesagt worden ist, 88% der Polinnen und Polen sagen in allen Umfragen, dass sie proeuropäisch sind. Die haben auch proeuropäisch zu sein, heißt auch eine Erwartung zu haben, nämlich dass Europa den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz und alles das auch schützt, weil das ist europäische Gebilde. Und daher kann man von diesen Punkten auch nicht abweichen, sondern ganz im Gegenteil, ich teile dann auch die Meinung, man muss da jetzt hinfahren und die Diskussion auch noch stärker führen.
Eva Nowotny, ganz kurz, gibt es in einer solchen Situation eine Möglichkeit zu einem Kompromiss oder geht das in Richtung Clash jetzt?
Ja, ich glaube, das geht schon in Richtung Clash und ich sehe da wenig Möglichkeit für einen Kompromiss. Über die Rechtsordnung der Europäischen Union kann es keine Kompromisse geben. Akzeptiert jedes Mitglied vom Beitritt an, ja, mit dem Acquis Communautaire, mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union akzeptiere ich diese Rechtsordnung. Und da führt kein Weg daran vorbei. Also hier kann es keinen Kompromiss geben. Kompromisse kann es vielleicht geben in Randaspekten rundherum, ja. Aber ich teile die Meinung von Andreas Schieder. Wir müssen verstärkt in Polen auftreten. Ich halte nichts davon, sich hier jetzt vornehm zurückzuziehen, so ähnlich wie wir es bei Brexit gemacht haben, und zu sagen, die machen das schon irgendwie. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir müssen massiv auftreten und wir müssen wirklich entschieden auftreten. Und wie Andreas Schieder gesagt hat, Tachles reden. Ja? Es hat keinen Sinn, das hinter diplomatischen
Das Klosten wird eine Auseinandersetzung, die die nächsten Jahre bestimmen wird und die nicht auf Polen beschränkt sein wird, sowohl in der Frage der Flüchtlingspolitik an der Grenze als auch in der Frage der Rechtsstaatlichkeit. Das war ein Meinungsaustausch zur aktuellen Situation in und um Polen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Schieder in Brüssel, bei Frau Abgeordneter Cicic hier in Wien, den Damen hier am Tisch. Im Falter gibt es regelmäßig Berichte aus den Gebieten in Europa, in denen freie Berichterstattung nicht mehr so leicht möglich ist, wie wir uns das vorstellen. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee, informiert zu sein und informiert zu bleiben. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.